Ich hoffe, jede Mannschaft in der Liga möchte aufsteigen. Also wenn du jetzt einen Trainer fragst und möchtest du aufsteigen, dann hoffe ich, dass jeder Trainer in dieser Liga sagt, ja, natürlich möchte ich das. Und ich glaube, es gibt Mannschaften, die haben deutlich höheren Druck und eine deutlich höhere Erwartungshaltung als wir.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Pünktlich zum Rückrundenstart ist auch das Brückengeflüster zurück und wir wollen natürlich sprechen über die Hinserie des VfL Osnabrück und auf das, was da noch kommt im Jahr 2026 und haben uns dazu den Trainer eingeladen. Timo Schulz ist zu Gast, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Mit mir, mein Name ist Malte Artmeier, sitzt die geschätzte Kollegin Susanne Vetter, hallo.
Guten Tag, hallo.
Genau, und ich würde direkt mal einleiten und zwar mit dem aktuellen, was so angelegen hat, vor allem jetzt am vergangenen Wochenende. Susanne, du warst am Samstag beim Testspiel auf Schalke, ja. Es war bitterkalt,
ja.
Aber wie war das Spiel denn so?
Das Spiel war ganz ordentlich, würde ich sagen, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit Timo Schulz hat eine schöne Formulierung benutzt, etwas fluide geworden manchmal in der Taktik vor allem. Aber es war tatsächlich aber ein guter Test und ich finde vor allem auch wichtig, glaube ich, dass der Test stattgefunden hat, ne, Timo Schulz. Ihr wolltet unbedingt testen, Schalke wollte auch unbedingt testen, war natürlich schade für die Zuschauer, dass sie hier vor Ort nicht dabei sein konnten, aber wichtig war vor allem, dass man das nochmal hatte, jetzt wo man auch nicht im Trainingslager für die Vorbereitung nutzen konnte, sondern dass man hier nochmal ja auch einen richtigen guten Gradmesser hatte, ne?
Ja, absolut. Ich denke, beide Tests, auch der Tag davor gegen Oberhausen, haben absolut ihren Zweck erfüllt. Wollen ein bisschen flexibler werden, haben dementsprechend auch in Schalke zur zweiten Halbzeit ein bisschen was ausprobiert. Das erwarte ich gar nicht, dass dann sofort immer alles klappt, sondern dass die Jungs versuchen, es umzusetzen. Und der Wille war da, dass du dann gegen so eine Mannschaft auch mal zwei Gegentore kriegen kannst, die auch beide in ihrer Entstehung höchst unglücklich für uns waren. Das ist okay, dafür macht man Testspiele ab und Schalke steht auch nicht mal eben einfach so auf dem ersten Tabellenplatz in der zweiten Liga und dafür fand ich die erste Halbzeit schon sehr ansprechend und letztendlich weiß ich, was meine Jungs können, ich weiß auch, wo sie noch besser werden müssen und das hat der Test dann auch wieder gezeigt.
Wenn du jetzt die beiden Testspiele, auch Oberhausen am Freitag, dann nochmal dazu nimmst, was würdest du sagen, wo steht die Mannschaft jetzt so 5 Tage vor dem Ligastart, beziehungsweise jetzt so generell auch nach der Winterpause, wie nimmst du sie wahr und was hat sich vielleicht nochmal, hat sich was verändert und wenn ja, was?
Ja, also ist eher ein Winterpäuschen, ist ja nicht wirklich eine Vorbereitung, ist eigentlich nur eine kurze Spielunterbrechung und dann geht es direkt weiter, also du hast nicht wirklich die Möglichkeit, ein neues System einzustudieren oder nochmal irgendwie an den Grundlagen zu arbeiten, sondern da geht es eher um Feinjustierung, Nachjustierung, um vielleicht nochmal irgendwo einen Reiz zu setzen. Viele Vereine nutzen natürlich jetzt auch vermehrt das Transferfenster, um nochmal Neuzugänge dazu zu holen. Das ist sicherlich bei uns das Offensichtlichste. Wir haben einen neuen Spieler dazu bekommen mit Julian Kania, haben mit Niki Guguate auf der gleichen Position auch einen abgegeben. Dementsprechend ja, hat sich bei uns relativ wenig verändert. Die gesamte Herangehensweise wird ähnlich bleiben und trotzdem haben wir natürlich auch in der Hinserie Punkte ausgemacht, die wir verbessern müssen, um in der Rückserie mehr Punkte zu holen, als das in den ersten 19 Spielen der Fall war.
Wollen wir gleich mal auf den Neuzugang schauen. Julian Kania hat gespielt auf Schalke, hat Oberhausen noch pausiert und war jetzt ja auch in der Trainingswoche dann ja schon dabei, war direkt zum Trainingsstart schon auch bei euch im Team. Erstens, wie wichtig war es denn für euch, dass er direkt von Anfang an mit integriert werden konnte, gerade weil die Zeit ja nur so kurz ist? Und vor allem auch, wie sind denn so die ersten Eindrücke von ihm?
Julian ist ein Spieler, mit dem wir uns tatsächlich auch letztes Jahr im Sommer schon beschäftigt haben, der natürlich nach dem Aufstieg auch mit in die zweite Liga gehen wollte und dort seine Einsatzzeiten bekommen hat. Jetzt war es für ihn Zeit, sich zu verändern. Wir waren wieder da, wir waren auch schon rechtzeitig da, haben uns schon, ich glaube, Anfang Dezember mit ihm getroffen, um dann Fuß in die Tür zu kriegen, um zu gucken, ob das passt. Das ist für uns ja auch immer sehr wichtig, nicht nur ein Profil zu definieren, was wir noch dazu holen wollen, sondern auch dann den Menschen dahinter kennenzulernen und das merkt man schon vom ersten Trainingstag an, das ist sehr gut, sich bei uns in die Gruppe integriert, ist ein ruhiger, zurückhaltender Typ, der sicherlich auch einen gewissen Wohlfühlfaktor braucht und ich glaube, dem können wir ihn hier geben. Wir haben natürlich in der Hinserie, wenn man unterm Strich deine Analyse zieht, zu wenig Tore geschossen und Julian steht für Tore und das ist auch das, was wir uns von ihm erhoffen.
Es ist schon auch so, also man könnte sagen, ihr habt euch in der Hinserie eigentlich genug Chancen rausgespielt, habt daraus aber zu wenig gemacht, und das ist genau der Hebel, wo er dann eben auch mit ansetzen soll, halt eben so eine gewisse Effizienz mit reinzubringen und ja, einen klaren Fokus auf seine Abschlussqualität.
Ja, also braucht man auch nicht drum herum reden, von wegen braucht Zeit und müssen wir auf mehrere Schultern verteilen. Nein, Julian haben wir geholt, damit er Tore schießt. Das ist so. Das erwarte ich aber von jedem Spieler bei uns auch. Also ja, auch alle anderen Spieler müssen sich steigern, müssen ihre Quote erhöhen. Wir sind, glaube ich, die Mannschaft trotzdem immer noch mit den 5, 6 meisten Torabschlüssen. Und dafür ist die Ausbeute viel zu gering.
Mhm. Es ist ja jetzt so, man kann, auch wenn die Torausbeute zu gering ist beziehungsweise war, ja eigentlich nicht sagen, dass die Offensivspieler, die bislang viel Spielzeit bekommen haben, irgendwie bislang enttäuscht hätten oder eine schlechte Saison gespielt hätten. Wie ist deine Idee beziehungsweise eure Idee, Kania da jetzt reinzubringen, weil zwangsläufig muss dann ja auch irgendwer anders sozusagen dafür raus.
Ja. So ist der Leistungssport. Ich habe gerne Kopfschmerzen als Trainer, was die Kaderbenennung angeht, was die finale Besetzung der ersten Elf angeht. Letztendlich braucht man auch noch Optionen von der Bank. Auch das ist etwas, wo wir im Verlauf der Saison eigentlich nicht gut nachgelegt haben, wo unsere Einwechselspieler häufig nicht den Effekt auf das Spiel hat, wie wir uns das wünschen. Das Problem, einen neuen Spieler einzubauen, ja, meine Güte, also wir wissen, auf welcher Position er sich am wohlsten fühlt. Wir wissen, dass wir auch andere Spieler im Kader haben, die vielleicht ein bisschen flexibler sind. Robin Meissner kann auch genauso gut dahinter spielen. Wir können auch mit zwei Spitzen spielen. Also von daher, da bin ich jetzt als Trainer, sind wir als Trainerteam gefragt, eine gute Lösung zu finden, erstmal für Aachen, dann aber auch für die gesamte Rückserie, um da einfach aus jedem Spieler das Bestmögliche rauszuholen. Und ja, klar, dann sitzen andere auf der Bank, aber Konkurrenz belebt das Geschäft.
Kann es auch sein, dass man mit Meissner trotzdem weiter in dem alten System erstmal startet und Kania erstmal bringt? Ich meine, in Bielefeld hat er das ja auch schon hin und wieder bewiesen, dass er das auch kann.
Ja, nochmal. Also ich habe jetzt nicht alle Verträge Wort für Wort durchgelesen, aber wäre mir neu, wenn einer hier eine Stammplatzgarantie hätte. Und das wird es bei mir auch nicht geben. Ich glaube, das hat die Hinserie ja auch gezeigt. Trainingsleistung mindestens genauso wichtig wie die Spielleistung. Und ich bin froh, wieder eine Alternative mehr zu haben. Ich kenne Julians Qualitäten und hofft, dass er die für uns einbringen kann, und dann wird für ihn sicherlich ein Platz in der Startelf oder dann im Laufe des Spiels zur Verfügung stehen, aber auch er muss sich dafür genauso qualifizieren wie alle anderen auch.
Ich habe heute am Dienstag, können wir der Transparenz halber einmal sagen, das Training ja auch beobachtet, war ganz interessant. Ihr habt am Ende so eine, ich weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde, so ein Kleinfeldturnier, wenn man so will, gemacht. 4-4 und 5-5. Julian Kania hat die ganze Zeit mit Robin Meissner verbracht. War das von vornherein so geplant? Offensichtlich nicht, wenn ich deinen Blick so sehe.
Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, das auch immer als Trainer dann zwei Felder im Blick zu haben. Aber wenn du so gut zugeguckt hast, wer hat denn da am meisten Tore geschossen bei dem Turnier?
Ja, die beiden. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, Platz 2 und 3, glaube ich. Platz 1, hast du nicht auf dem Zettel?
Oh.
Niklas Wiemann vielleicht sogar? der hat 3 oder 4 Hütten gemacht, das habe ich gesehen.
Ich schaue morgen mal nach. Robby Tesche.
Ach echt?
Ja, Robby Tesche mit 6. Ja. Kania 5. Der gute alte Mann.
Robby Tesche vorne rein.
Ist eine Option. Er präsentiert sich wirklich jetzt nach dem Winter richtig, richtig gut. Ist ein Spieler, auf den du dich zu 100% verlassen kannst. Und kann man ja auch an der Stelle mal sagen, ist für ihn sicherlich keine leichte Hinserie gewesen. Häufig nicht im Kader gewesen und trotzdem jedes Training absolut vorbildlich ist, ja, ist eigentlich mit Abstand unser bester Fußballer. Das wissen die anderen auch. Das ist jetzt nichts, wo sich jemand anders gedisst fühlen muss. Finde ich unfassbar. Ja, ich denke, dass er für uns noch wichtig werden kann in der Rückserie, Robby.
Du hast ihn jetzt auch ein paar Mal reingeworfen in den beiden Testspielen auch, auf unterschiedlichen Positionen. Wie ist das denn? Ist das so im Moment so für dich auch so eine kleine Allzweckwaffe?
Ja, bei Robert weiß man natürlich zu 100%, was man bekommt. Er ist für sein Alter immer noch richtig, richtig fit. Ist aber auch jemand, der früh da ist, spät geht, sich wirklich mehr pflegt und mehr Gas gibt, auch sowas, was so präventive Maßnahmen angeht. Und ja, nochmal fußballerisch, ich weiß nicht, wie viel 100 Erst- und Zweitligaspieler der hat. Fußballerisch steht er wirklich ein Stück weit über den anderen. Also was die Entscheidungsqualität, was das Fußballerische angeht, auch rein technisch in der Umsetzung, ist das schon eine Augenweide, ihn gerade in engen Räumen zu sehen, unter Druck zu sehen. Und ist für mich auf jeden Fall in dem System, in dem wir jetzt spielen, als zentraler Dreierkettenspieler und aber auch auf der Sechs eine Option und ist vielleicht sogar auch eine Option, die ich in der Hinserie zu selten gewählt habe.
Jetzt haben wir einen kleinen Robert Tesche-Exkurs gemacht, aber der ist grundsätzlich immer
erlaubt. Hat er sich verdient.
Definitiv. Einmal zurück zu Julian Kania nochmal. So wie wir gehört haben, sage ich mal, war durchaus auch, oder war ja deine Person auch ein Argument für ihn, nach Osnabrück zu wechseln. Er hatte auch andere Optionen, das ist ja auch kein Geheimnis. Wie hast du ihn überzeugt, zu landen?
Ich habe es noch nie gehört bei einer Vorstellung, dass ein Spieler gesagt hat, ich bin trotz des Trainers zum Verein gekommen. Also es sind doch immer diese tollen Gespräche und der Trainer hat mich überzeugt und es passt zum Spielsystem und so. Also da gebe ich auf diese offiziellen Statements und so, da gebe ich mittlerweile relativ wenig drauf.
Ja, es war eben nicht im offiziellen Statement, sondern okay. So.
Dann nehme ich es mal als kleines Kompliment. Dankeschön. Nochmal, mir ist es auch wichtig, sich im Vorfeld mit dem Spieler zu beschäftigen. Und auf der einen Seite kannst du dir natürlich immer Informationen einholen. Und auf der anderen Seite muss man dann schon aber auch nochmal zusammensitzen und sich in die Augen schauen und auch mal sagen, was wirklich Phase sein wird im nächsten halben Jahr. Von seiner Seite aus, was er sich vorstellt, was ihm wichtig ist, aber auch von meiner Seite aus. Und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Also da muss der Spieler schon wissen, was auf ihn zukommt. Und ich habe aber das Gefühl, dass es ein gutes Match ist, dass es gut zusammenpasst und letztendlich müssen wir auch ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Julian hat schon nachgewiesen, dass er für Tore steht. Auf der anderen Seite ist er noch ein junger Spieler, ist ein Spieler, der aus Nürnberg nach Bielefeld gegangen ist, dort einen Teil dazu beigetragen hat, dass sie aufsteigen konnten. Und trotzdem ist er jetzt nicht derjenige, der hier alles regelt und jedes Spiel 3 Tore schießen muss. Also wenn wir jetzt einen Meißner und Kehl nehmen, die in der Hinserie sehr viel Spielzeit hatten, auch da, wenn wir die Scorerpunkte mal eben verdoppeln, dann sind wir gut dabei. Also da haben wir einige Spieler, die wahrscheinlich zweistellig Tore und vielleicht sogar auch zweistellig Torvorlagen haben. Ich glaube, das gab es in Osnabrück in den letzten Jahren nicht so häufig. Also wir dürfen die Spieler, die wir da haben, jetzt auch nicht irgendwie aus der Pflicht rausnehmen oder schlechter machen. Im Gegenteil, ich glaube, ein Großteil der Liga beneidet uns um die Spieler, die bei uns auf den Positionen spielen können. Und wir stehen genau da, wo wir hingehören, weil wir zu wenig Tore geschossen haben. Das müssen wir optimieren. Aber wir stehen eben auch genau da, weil die Spieler Top-Leistung gebracht haben. Ein Robin Meißner ist für uns ein absoluter Game-Changer gewesen in der Hinserie, in der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Natürlich hätte auch der gerne nochmal 2-3 Tore mehr. Das gleiche gilt für Lars Kehl. Ein Kopi, der erst im Laufe der Serie gekommen ist. Ein Easy Butch hat 4 Tore gemacht, aber alle nach Einwechslung. Also wir haben noch Luft nach oben. Und gerade wenn man dann sich die gesamte Mannschaft anguckt, ich glaube, wir haben einen Innenverteidiger, Niki Wiemann, der ein Tor geschossen hat in Ulm. Ansonsten keiner. Keiner, der irgendwo torgefährlich geworden ist. Und das sind Punkte, da kann ich konkret ansetzen. Ich kann nicht erwarten, dass in der Rückserie da ein Stürmer ist, der auf einmal komplett explodiert und im Alleingang nochmal eben 12 oder 14 Tore schießt. Das wird es nicht geben. Aber in der Gesamtheit waren die Chancen da. Und in der Gesamtheit müssen wir torgefährlicher werden.
Ein Ziel jetzt war auch für die Rückrunde oder was ihr vorgenommen habt, war ja, dass man auch ein zweites System noch etabliert. Ihr habt, du hast vorhin gerade gesprochen darüber, dass ja gerade auch durch den Neuzugang Julian Kahn ja die Möglichkeit jetzt gegeben ist, auch mal mit zwei Spitzen zu spielen. Wie weit siehst du denn die Mannschaft da schon und wie zufrieden bist du denn im Moment schon mit den Erkenntnissen aus den beiden Testspielen?
Ja, wir haben auch in der Hinserie schon teilweise mit zwei Spitzen gespielt. Ich weiß noch, gegen Aue haben wir, glaube ich, zur Halbzeit umgestellt. Das hat nicht so gut funktioniert. Grundsätzlich im Angriffspressing sind wir häufig auch mit einer Doppelspitze vorne unterwegs, wobei dann ein Stürmer sich eher in den gegnerischen Sechserraum reinfallen lässt. Also das ist jetzt ja auch keine Raketenwissenschaft, die Spieler da vorne in der letzten Linie ein bisschen anders anzuordnen. Ich sag mal, wenn wir auf einmal mit einer Raute spielen würden und Viererkette, dann würde ich sagen, okay, wir brauchen auch irgendwie 3, 4, 5, 6 Wochen, damit das sitzt. Letztendlich geht es jetzt ums Anlaufverhalten in der ersten Linie, ums Lenken, ums Verhindern einer Spielverlagerung. Das sind Sachen, die kriegt man relativ schnell rein. Und trotzdem muss klar sein, wenn man dann wirklich ändert, dann verändert man natürlich auch was in der Gesamtheit des Spiels. Und dann braucht das auch ein Stück weit Zeit. Da muss man nochmal einkalkulieren, dass der ein oder andere Ablauf vielleicht nicht so zu 100% sitzt. Aber wir haben genug Leute, die vorne für diese Position in Frage kommen. Ich denke gerade an Bernd Rieselmann, der noch wirklich eine absolute Range hat nach oben. Ein Luke Ihorst, der jetzt ein halbes Jahr sich in eine Form und in Verfassung gebracht hat, um auch da nochmal wieder einen riesigen Schritt nach vorne machen zu können. Es liegt an jedem selbst. Gerade wenn wir mit zwei Spitzen spielen, ist natürlich in vorderster Linie ein Platz mehr, ein Spot mehr. Und genug Personal dafür haben wir.
Ist es denn denkbar aus deiner Sicht, dass wir in Osnabrück noch weitere Neuzugänge sehen jetzt in diesem Winter? Gibt es noch Positionen, wo du sagst, ey, da haben wir noch Bedarf?
Nein, konkret überhaupt nicht. Also ich bin froh, dass, wie schon im Sommer, das war sicherlich auch ein großer Vorteil, Julian zum ersten Trainingstag schon da war. Ich halte nichts davon, dann am 17., am 28., am 31. nochmal zwei irgendwelche Leute dazu zu holen. Meistens sind das dann auch nicht die Leute, die man eigentlich haben wollte. Stand jetzt, muss man ja heutzutage immer sagen, gehe ich nicht davon aus, dass sich in der Abgabe oder in der Zugangsseite noch was tut. Aber das Geschäft ist nun mal schnelllebig und das überrascht einen dann manchmal selbst mich noch, was dann doch noch für eine Dynamik da reinkommen kann. Aber ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen.
Mhm. Auch auf der Abgabeseite siehst du im Moment keine konkreten Hinweise.
Nein, ich mag meine Jungs. Ich mochte auch Niki sehr gerne, der ja wirklich hier im letzten halben Jahr kaum auf dem Platz oder teilweise auch nicht in den Kader gekommen ist und trotzdem jedes Training mit einem Lächeln zum Training gekommen ist und Bock drauf hatte und sich reingehauen hat. Und das kann man gar nicht hoch genug bewerten, diese Arbeitsatmosphäre bei uns erst an der Illushöhe, jetzt im Stadion und am Schinkelberg, dass die Jungs wirklich kommen und da jeden Tag ihr Bestes reinhauen. Und da erwarte ich nicht immer eine Top-Trainingsleistung, aber zumindest eine Top-Motivation und eine Top-Disziplin, wirklich das so zu machen, so umzusetzen, wie wir das gemeinschaftlich festlegen. Und da habe ich wenig zu klagen und dementsprechend auch überhaupt keinen Ansinn meinerseits, da jetzt irgendwie Leuten zu sagen, dass sie sich doch am besten einen neuen Verein suchen sollen. Gar nicht. Da muss schon viel passieren, da muss sich einer schon wirklich deftig daneben benehmen, dauerhaft, dass ich dann irgendwann mal hingehe und sage, so nicht und ist besser, dass du gehst. Wenn der ein oder andere natürlich für sich erkennt, das wird eng mit dem Kaderplatz, ich komme kaum noch auf den Platz, dafür ist mir mein Sporterleben zu schade, als dass ich hier absehbar ein halbes Jahr vielleicht nur auf der Bank sitze oder nicht mal, dann muss man sich damit auseinandersetzen, aber sehe ich jetzt gerade gar nicht. Nein.
Gibt ja auch durchaus mal Spieler, die vielleicht ein Interesse von einem anderen Verein erwecken und ja, wo man sagt, im Sommer generiert man keine Ablöse mehr, vielleicht generiert man sie jetzt noch.
Ja, wie gesagt, sehe ich gerade überhaupt nicht.
Susanne hat es angesprochen, also es gibt ja auch Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen. Du hast über die gute Arbeitsatmosphäre gesprochen, die bei euch herrscht. Ist das ein Argument, mit dem man, ich sag mal, Lars Kehl, aber auch Jitka Rademir und Kevin Wietorp überzeugen kann, zu bleiben und ihre Verträge zu verlängern?
Da müsstet ihr die Jungs fragen. Das kann ich so nicht einschätzen. Also ich weiß, was ich an den Jungs habe und eins kann ich garantieren, egal ob sie ihre Verträge hier verlängern oder auch nicht, die werden bis zum letzten Trainingstag von mir genauso behandelt wie die Jungs, die einen Vertrag haben. Wäre auch schön blöd, wenn ich nicht die besten Spieler aufstellen würde, unabhängig davon, wo die dann vielleicht nächstes Jahr kicken. Dass wir und speziell ich alle drei gerne auch nächstes Jahr bei uns sehen würde, das wissen die Spieler. Ich glaube, es ist eine höchst komplexe Situation dann auch für die Jungs. Abzuwägen, weiß ich, was ich am VfL Osnabrück habe? Will ich hier den nächsten Schritt gehen? Sehe ich das? Oder möchte ich mich auch mal verändern? Auch das ist ja legitim. Also wir holen ja auch Spieler von anderen Vereinen. Auch das ist legitim. Wollen die ihren nächsten Schritt gehen? Der muss ja nicht immer unbedingt dann zwangsläufig in die nächste Liga sein. Das kann ja auch mal ein Schritt zur Seite sein oder vielleicht auch ein Schritt zurück, um mehr Spielzeit zu bekommen, um vielleicht auch einen anderen Stellenwert zu haben, um mal was anderes auszuprobieren. Auch solche Spielertypen gibt es, die sagen, ey, war schön hier in Osnabrück, aber ich will auch mal was anderes machen. Nochmal, haben alle drei ihren sportlichen Wert, können, glaube ich, alle drei auch noch ordentlich zulegen, was ihre Art und Weise angeht, Fußball zu spielen.
Und Kevin im Kopfballspiel, da schiebt ihr gerade extra ein.
Ja, sagen wir so, schlechter werden geht's nicht. Das ist schon wirklich eine extreme Baustelle. Dafür hat er auch extreme Skills, ja. Ach, ey, macht ja Laune, mit solchen Jungs dann auch daran zu arbeiten und dann zu sehen, wie sie da ihre Schritte machen. Nochmal, ich habe alle drei wirklich sehr gerne bei mir. Alle drei haben schon von Anfang an gespielt, haben auch schon mal auf der Bank gesessen. So ist es nun mal. Ja, Lars Kehl, glaube ich. Lars Kehl noch nicht.
Noch nicht. Ist das ein Hinweis auf Samstag?
Nein, nein. ich weiß, was ich an den Jungs habe und ich würde wirklich gerne über den Sommer hinaus mit ihnen weiter zusammenarbeiten und zusammen Spaß haben, zusammen daran arbeiten, dass wir besser werden, dass sie selber besser werden. Gehören immer mehrere Seiten dazu.
Du hast gerade das Mannschaftsgefüge angesprochen und wie viel Spaß es macht, mit diesem Team zusammenzuarbeiten und mit diesen Spielern. Was mir aufgefallen ist noch, so eine kleine Randnotiz beim Spiel in Gelsenkirchen. Ihr habt es ja kurzfristig verlegt und es war dann, ja, es war nicht unbedingt wärmer, aber der Platz war besser im alten Parkstadion. Und dann habe ich mich so umgeguckt und gucke auf einmal neben mich und da stehen Lukas Jonsson und Niklas Wiemann neben mir. Das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass die Jungs sich dann gemeinsam noch ins Auto setzen und sagen, komm, dann schauen wir das an und fahren noch eine Stunde, aber wir wollen da bei der Mannschaft sein und gucken und auch vom Rand zuschauen und auch uns da auch einen gepflegten Arsch abfrieren. Oder warst du gar nicht so begeistert, weil Lukas Jonsson vorher eigentlich krank war?
Nein. Ich habe es den Jungs dann am Ende auch freigestellt. Ich meine, die waren einen Tag davor gegen Oberhausen, die meisten waren 90 Minuten unterwegs. Mir war wichtig, dass sie dann auch in Osnabrück am Samstag früh noch vernünftig regenerieren, vernünftig sich pflegen, dass sie dann eben vor den beiden freien Tagen auch ohne Wehwehchen irgendwie in die Pause gehen. Und die beiden haben dann gesagt, komm, haben eh nichts Besseres vor am Samstagnachmittag, wir fahren da nochmal hin und gucken uns das an. Klar, es ist immer ein gutes Zeichen, aber also auch die nicht gekommen sind, das ist jetzt für mich kein Unterschied. Also die können genauso ihren Samstag vom Livestream oder mit der Freundin verbringen. Deswegen haben wir die beiden Spiele abgemacht. Nicht, weil ich erwarte, dass am Tag davor gegen Oberhausen waren, glaube ich, auch verdammt viele Jungs da, zumindest in der ersten Halbzeit, um sich das anzugucken. Und trotzdem, die sollen ihr Zeugs machen, entweder gegen Oberhausen oder gegen Schalke. Einige waren ja auch bei beiden Spielen dabei. Und wenn sie dann der Meinung sind, in ihrer Freizeit dann noch hinzufahren, sich das anzugucken, finde ich das gut. Aber ich finde es nicht weniger gut, wenn man sagt, ich nutze die Zeit jetzt, um auf andere Gedanken zu kommen, um abzuschalten, um am Dienstag wieder mit voller Power beim Training zu sein.
Nochmal vielleicht zurück zum Thema Transfers oder generell Kaderbewegungen in einem etwas größeren Rahmen. Inwieweit blickst du so auf das, was sich in der Liga ansonsten so tut? Also auch was die Konkurrenz, zumindest was die Tabelle angeht, so angeht, Duisburg, Essen, die machen ein bisschen was, verpflichten namhafte Leute. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, auf das ihr irgendwie ein Auge habt, oder spielt das keine Rolle?
Ich glaube, dass da bis Ende Januar noch einiges passieren wird. Zugänge, Abgänge, aber ja, also da geht jeder Verein anders um. Also jeder Verein analysiert, glaube ich, für sich die Hinrunde und schaut, wo er vielleicht Positionen sieht, wo man besser werden kann. Die einen oder anderen haben ein bisschen mehr Geld und sind irgendwie ein bisschen offensiver und aggressiver auf dem Markt unterwegs. Andere vertrauen dann vielleicht nochmal dem Personal, was da ist. Noch ganz andere haben gar keine Möglichkeiten und müssen mit dem auskommen, was sie haben. Also ja, man kann schon immer so sagen, dass die Mannschaften, die vielleicht unten stehen, ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft Ulm, die vielleicht auch anders und ambitionierter in die Saison gestartet sind, dass die natürlich nochmal ganz anderes Augenmerk auf diese Transferperiode legen und nochmal mehr Geld in die Hand nehmen, weil sie wissen, sie müssen besser werden, sie haben mehr Baustellen und die haben vielleicht dann auch nochmal finanziell aufgrund des letztjährigen Zweitliga-Jahres ein bisschen mehr in der Hinterhand. Ich sehe halt bei uns im Kader auch noch viel Potenzial. Also ich sehe gar nicht mal unbedingt immer, dass man extern holen muss, um besser zu werden, sondern wir haben einige Jungs, auch beispielhaft nenne ich einfach mal unsere Osnabrücker Jungs und die Spieler, die aus der Regionalliga gekommen sind, also ein Isi Batsch, auch ein Theo Janotta, der aus Lohne gekommen ist, ein Bernd Rieselmann, die jetzt in der Hinserie punktuell da mal hinten raus oder wenn sie gebraucht wurden, auf den Platz gekommen sind, die müssen auch den nächsten Schritt gehen. Und die können den nächsten Schritt nicht gehen, wenn ich ihnen nochmal drei Externe vor die Nase setze. Also das ist unser Ansatz, mit dem sind wir bisher gut gefahren und da gehe ich auch davon aus, dass die Jungs in der Rückserie nochmal einen Schritt nach vorne machen. Das müssen sie aber auch. Die wollen mehr spielen, die wollen mehr Verantwortung übernehmen, egal wie alt sie sind. Und dann müssen sie eben auch im Training und in den Ansatzzeiten, die sie bekommen, zeigen, dass sie das Niveau haben und dass sie ihr Niveau steigern. Da sind sie auch in der Pflicht, genauso wie ein Jannik Müller oder ein Bjarke Jakobsen, von dem ich das weiß, was ich an Leistung bekomme.
Inwieweit gilt das auch für einen älteren Spieler wie Kai Pröger zum Beispiel?
Ja, Kai hat sicherlich keinen leichten Start gehabt hier. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ist einfach nicht fit gewesen, als er gekommen ist. Das gleiche gilt für Kevin Schumacher. Und die waren hinten dran. Punkt. Also kannst du dir für für ein Alter von 33 und 150 Zweitligaspielen und Erstligaspielen kannst du dir nichts mehr kaufen. Das zählt heutzutage nichts mehr. Wenn andere auf der Position besser sind, fitter sind, dann spielen die. Und Kai hat aber, ich glaube, bis auf Mitte der Serie mal irgendwo einen kurzen Zeitpunkt hat er jedes Training durchgezogen und das war nicht einfach für ihn. Und ist mittlerweile in der Verfassung, dass er absolut konkurriert um Positionen in der Startelf. Hat jetzt wieder Pech gehabt, dass er eine Woche lang krank war, klar, das macht es nicht einfacher für ihn. Aber von ihm verspreche ich mir ganz viel, auf jeden Fall deutlich mehr als in der Hinserie.
Wir würden gerne, bevor wir noch eine kleine Bilanz der Hinrunde ziehen, auch eine kleine persönliche Bilanz ziehen von den ersten Monaten in Osnabrück. Wie ist es denn? Wie bist du denn jetzt in Osnabrück nach dem ersten halben Jahr angekommen?
Ja, ist ehrlicherweise so, dass die Stadt deutlich schöner ist, als ich gedacht habe. Es wirklich wohnen auch sehr zentral. Dementsprechend ist häufig so, dass ich abends nochmal einen Gang mache und entweder nochmal eine Kleinigkeit esse oder einfach nochmal rausgehe, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, weil ich ja schon dann häufig früh auch am Trainingsgelände bin und dann, keine Ahnung, 6, 7, 8 oder so auch erst wieder rauskomme. Ist schön, dass Osnabrück nur ein Stadtkern hat. Also das weiß man vielleicht, wenn man hier lebt, nicht so zu schätzen. Aber in Hamburg ist ja alles irgendwie, du hast 3 verschiedene Einkaufszentren, überall deine Restaurants, deine Kulturzentren. Also eigentlich bist du immer nur in deinem eigenen Kiez unterwegs und siehst von der großen Stadt, also vom Hafen, von der Mönckebergstraße, also siehst du relativ wenig. Da kommst du vielleicht 2-mal im Jahr hin. Und hier in Osnabrück spielt sich alles wirklich in der Innenstadt ab. Also wenn ich Kaffee trinken will, gehe ich in die Innenstadt oder in die Genusshöfe. Wenn ich Party machen will, dann gehe ich in die Innenstadt. Wenn ich einkaufen gehen will, dann gehe ich in die Innenstadt. Dementsprechend ist von morgens 8 bis abends 8 oder 10, 11 ist auch was los in der Innenstadt. Dazu kommen dann eben diverse Festivals oder Weihnachtsmärkte, Buden, die permanent da irgendwo stehen. Das ist schon wirklich schön. Dann ist die Stadt natürlich deutlich kompakter als Hamburg, auch wenn Joe sich manchmal über den Verkehr aufregt, ist nur ein müdes Lächeln bei mir. Also wo ich ihm recht geben muss, tatsächlich, also Osnabrück hat so wenig Verkehr und trotzdem steht man immer am Neumarkt. Also es ist, glaube ich, deutschlandweit der am schlechtesten geregelte Verkehrsspot.
So der hässlichste Platz der Welt, aber.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist unfassbar, mit wie wenig Autos und Bussen man so schlecht durchkommen kann. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Vielleicht ist Absicht. Aber ansonsten, wenn man irgendwas ins Navi eingibt, kommt immer 11 Minuten bei raus. Also 11 Minuten fahre ich in Hamburg zum Bäcker, so ungefähr. Wenn ich da irgendwo anders hin will, dann brauche ich teilweise auch 1,5 Stunden. Dementsprechend, nein, es ist eine tolle Stadt mit sehr entspannten Menschen, mit vielen Leuten, die es wirklich sehr, sehr gut mit dem VfL halten. Und es ist ein sehr angenehmes Arbeiten, aber auch Leben hier.
Wo lässt es sich denn besser arbeiten? An der Illusio oder am Schinkelberg? Ihr seid ja jetzt für den Winter umgezogen ans Stadion. Den Schinkelberg-Trainingsplatz hast du, glaube ich, so 3, 4 Monate lang gar nicht gesehen. Was gefällt dir besser?
Ich kann nicht mal sagen, warum, aber irgendwie mag ich so den Charme von der Illushöhe. Also auch wenn das alles sehr alt ist und irgendwo alles zu klein und alles irgendwo auch, ja, wenn man ehrlich ist, nicht Drittliganiveau hat. Letztendlich muss man ja auch ehrlich zugeben, dass der Verein die letzten 10, 15 Jahre, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht Amir gekommen ist und vor allem jetzt durch die Leute, die jetzt am Werk sind mit Dr. Michael Welling, aber auch mit Daniel Latkowski und Joe Enox. Jetzt bewegt sich wirklich viel in die richtige Richtung. Es werden Projekte angeschoben, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern die auch mal mittel- und langfristig den Verein nach vorne bringen. Aber im Grunde genommen musst du sagen, dass das Trainingsgelände ein Illus wird. Also so sehr sich die Leute auch alle Mühe geben, also die Platzqualität, die Räumlichkeiten, alle anderen Vereine im Umfeld sind vorbei galoppiert, nicht vorbei spaziert, sondern vorbei galoppiert. Und das muss man dann auch neidlos anerkennen und leider auch zugeben, dass der VfL, was das angeht, nicht mehr die erste Geige hier in der erweiterten Region spielt. Auch wenn das natürlich immer noch das Flaggschiff der Stadt ist, da haben wir Nachholbedarf und da sind wir gerade dran, das aufzuholen. Und trotzdem mag ich den Charme an der Illushöhe, mal eine kleine Trainingsfläche hier, mal einen Rasenplatz da, der zwar nicht die Originalmaße hat, dann die Container, wo wir unser Trainerbüro drin haben, wo man dann auch immer den anderen, die ihr Sportabzeichen machen, beim Training zugucken kann. Dann kann man mal nicht trainieren, weil irgendwelche Speerwerfer auf dem Platz sind. Also das hat schon was, auch wenn man manchmal nur mit dem Kopf schütteln kann, ja.
Hast du dein Sportabzeichen schon mal mitgemacht?
Mein letztes Sportabzeichen habe ich in Esens bei Herrn Suhr gemacht.
Grüße dahin.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, den Umzug wirst du trotzdem nicht verhindern können. Dann irgendwann nächstes Jahr oder vielleicht Ende dieses Jahres oder Mitte, Ende dieses Jahres
der stattfinden. Der Spatenstich nächste Woche, ne? Mhm. Am Schinkelberg. Ist ja trotzdem dann etwas, wo man sagt, man schaut aber schon auch dahin und freut sich dann vielleicht irgendwann, dass da ein schönes Gelände entsteht, oder?
Ich habe mir als Trainer angewöhnt, nicht zu weit in die Zukunft vorauszuschauen. Aber Joe und ich haben schon das Ziel, dass wir das noch gemeinsam erleben, ja. Den Umzug zum Schinkelberg, ja.
Das ist ja auch für den VfL eine ganz gute Nachricht.
Ja, sagen wir mal so, wenn ich dann noch da bin und ja. Joe noch da ist und wir alle zusammen gemeinsam die Umzugskartons darüber tragen, dann haben wir bis dahin wahrscheinlich mehr richtig als falsch gemacht.
Hm. Gibt es denn abseits von Schinkelberg und Illershöhe so einen Lieblingsplatz schon, den du für dich rauskristallisiert hast oder so Lieblingsort?
Ach nee, ich muss sagen, dass wenn man durch Osnabrück läuft und man läuft über den Domplatz und rüber zum Rathaus, also egal ob dann irgendwie, ich mochte den Abendmarkt zum Beispiel gerne, dann ich glaube jeden ersten Donnerstag im Monat, fand ich, hatte eine unfassbar schöne Atmosphäre, aber auch jetzt der Weihnachtsmarkt, wenn man sich dann da durchschlängelt und so die alten Gebäude auch einfach schön beleuchtet sind, die Buden da stehen, dann merkt man schon, wie lebenswert Osnabrück ist. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, die Barösta oder irgendwie ein tolles Restaurant oder sowas, ist es was besonders schön ist, sondern einfach so dieses Aufhalten und dieses ja, sich in Osnabrück einfach wohlfühlen im Stadtkern, im Stadtgebiet, das ist schon was Besonderes.
Auch wenn man wahrscheinlich irgendwie viel angesprochen wird und irgendwie nochmal eine Frage beantwortet oder ein Foto machen muss oder so?
Nein, das hält sich wirklich in Grenzen. Das ist ähnlich wie in Hamburg. Ich glaube, da kommt dann häufiger eher die norddeutsche Zurückhaltung. Sag mal ein Nicken oder einen Daumen nach oben oder irgendwie ein Glück wünschen. Und das ist ja eher schön. Und wenn es da mal nach 3 Niederlagen auch mal ein Zuzischen wird, sag ich, am Wochenende mal gewinnen, dann kann ich da auch gut mitleben.
Okay. Werden wir so langsam sportlich und wir haben jetzt viel Aktuelles abgearbeitet,
ja, schon
bislang.
Am Anfang.
Ja. aber wollen auch noch ein bisschen zurückgucken auf die Hinrunde und das, was bislang so gewesen ist. Haben uns da so ein paar Kategorien ausgedacht und starten.
Wird schon gelinst hier.
Starten vielleicht mit der wichtigsten Erkenntnis, die du so gewonnen hast im Laufe der Hinrunde.
Dass wir eine Mannschaft haben, die jedes Spiel gewinnen kann.
Was ist denn die größte Enttäuschung gewesen?
Ach, ich meine, jeder kennt ja, glaube ich, oder kann sich ausmalen, was auf meinen beiden letzten Stationen los war. Dann würde ich hier in Osnabrück noch gar nicht irgendwo von einer großen Enttäuschung sprechen. Also bis jetzt hat sich alles eigentlich in dem Rahmen bewegt, wie ich oder wie wir uns das vorstellen. Und natürlich gibt es immer ein Auf und ein Ab. Aber eine große Enttäuschung, also das Ausscheiden im Pokal hat mich schon wirklich sehr geärgert. Aber da muss man dann auch ehrlich sein, zu dem Zeitpunkt so früh in der Saison waren wir einfach noch nicht so weit. Und gegen eine damals, glaube ich, sogar auf dem ersten Platz stehende Regionalligamannschaft auswärts, bei den Bedingungen dann mal im Elfmeterschießen auszuscheiden. Ich behaupte, wenn wir das Spiel heute nochmal spielen würden, in der Verfassung, in der wir jetzt sind, wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher, dass wir dort eine Runde weiterkommen. Aber das war damals nicht mal unverdient. Und dementsprechend muss man auch damit klarkommen.
Der wichtigste Sieg?
Ach, dann nehme ich einfach mal den ersten gegen Saarbrücken. Weil die Jungs da gemerkt haben, okay, das funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Weil das war ja nicht nur einfach ein 2-0, sondern das war wirklich ein haushoch verdienter Sieg, wo es erste Halbzeit vielleicht noch irgendwo ausgeglichen war, aber wir zweite Halbzeit einfach deutlich besser waren und auch viele Sachen, die wir uns vorgenommen haben, einfach richtig gut geklappt haben. Und auch in den beiden Spielen davor hat schon einiges in Ansätzen so geklappt, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber so richtig glauben tut der Spieler das dann auch erst, wenn es am Ende auf der Anzeigetafel steht.
Jetzt habe ich was Schönes, den schönsten Moment.
Der schönste Moment. Mannschaftsabend im Trainingslager, als Malte gesungen hat.
Oh, das wird,
wir
das
haben hier ein Mikrofon, Malte, du dir keinen Zwang, ich kann Musik einspielen.
Das würde perfekt auch zur nächsten Kategorie passen. Die heißt nämlich der schlimmste Moment.
Darf man Doppelnennung werden?
Doppelnennung ist wirklich.
Jeddelo ist raus und das ist auch raus.
Der schlimmste Moment hier in Osnabrück. Naja, nicht der schlimmste Moment, aber ich, ich habe mich echt über das Wiesbaden-Spiel im Nachgang, das ist so, weißt du, wenn ich 4-1 in Ferl verliere und die waren an dem Tag besser und wir haben einfach 2-3 Fehler gemacht, die du dir in so einem Spiel nicht leisten darfst. Das Spiel hake ich zumindest emotional auf der Rückfahrt ab. Das analysiere ich dann danach noch und dann müssen wir zusehen, dass uns das nicht nochmal passiert. Das Spiel Wiesbaden, wo wir in meinen Augen wirklich klar bessere Mannschaft waren und die irgendwie das Ding einmal aus 40 Metern uns in den Knick reinjagen, das hängt mir schon ein paar Tage in den Knochen. Also gar nicht mal unbedingt, ja, die Punkte fehlen uns auch, aber boah, das hätte nicht sein müssen.
Ich habe ja gedacht, dass du bei der schönsten Moment, ich habe dich einmal so richtig, richtig, richtig strahlen sehen, als das irgendwie funktioniert hat mit Le Sœur. als ihr in Ulm quasi umgestellt habt, Le Sœur auf einmal links, für alle so ein bisschen überraschend und oder schon für alle überraschend, sagen wir so. Und dann funktioniert es und nach wenigen Sekunden trifft er da und da hat man in deinem Gesicht gesehen, wow. Es ist ja alles das, irgendwie aufgegangen.
Ja, das sind
ist
dann.
Ist das aber auch schon so ein Highlight?
Ja, also mich freut das eigentlich genauso, wenn ich einen Theo Janotta reinbringe in der englischen Woche und es funktioniert genauso. Also das offensichtliche Funktionieren ist natürlich das Tor, das verstehe ich schon, aber dass ein Theo Janotta, der vorher wenig bis gar keine Spielzeit hatte oder ich glaube sogar teilweise nicht mal im Kader war, und dann kommt er rein in der englischen Woche und bringt dreimal so eine Leistung, wo ich mir sicher war, dass der das kann, aber wo ich es halt noch nicht auf dem Platz gesehen habe. Und das freut mich. Ich bin ja als Hanseat, als Norddeutscher, ich freue mich dann häufig auch eher nach innen. das freut mich mindestens genauso. Von daher, ja, wir haben auch am Trainingsgelände, wir machen jeden Donnerstag so eine Art Challenge. Auch da hatten wir unfassbar viele tolle Momente, wo man wirklich auch als Trainer sich einfach nicht mehr zurückhalten kann und sich kaputt lacht, wenn dann da irgendwo was schief geht oder wenn Leute an einfachsten Aufgaben zerschellen, weil sie einfach das in dem Moment nicht hinkriegen. Also gab schon viele coole Momente in der Hinserie.
Was macht ihr da so?
Ach, das ist wirklich, da könnte man mal ein Best-of von drehen. Da sind schon wirklich spektakuläre Sachen dabei. Also dafür
komm
ist
Daniel, mal mit der Kamera vorbei.
Ja, das würde sich lohnen. Also wir nehmen es teilweise auch wirklich auf, weil da sich die wildesten Szenen abspielen. Also das ist von Tennisbällen suchen, über Latten schießen, bis hin zu Papierflieger bauen, okay, oder irgendwelche Kinderspiele mit Karten, ist wirklich alles dabei, aber das ist ja das Schöne daran, das machen wir im Verborgenen, das ist dann auch nur für uns und das ist auch gut so.
Okay, also aber einmal können wir ja vielleicht reinspitzen.
Euch beiden zeige ich es mal.
Okay, na gut. Aber Daniel Davari macht das, glaube ich, immer, ist dafür verantwortlich, oder?
Head of Challenge,
okay.
Aber für hier beim VfL Osnabrück habe ich gelernt, alles für alles Head-Offs.
Ja. Richtig.
Wo sind wir? Die größte Überraschung, glaube ich.
Ja, also deine persönlich größte Überraschung?
Naja, keine Überraschung, aber auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit, glaube ich, in den ersten 13 oder 14 Spielen 9-0 zu spielen, das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Mhm. Den größten Ärger hast du eigentlich schon gesagt, ne? Bei der größten Enttäuschung, oder gibt es noch einen größeren Ärger?
Nee, ach, hab mir arg gewöhnt, mich über Schiedsrichterentscheidungen zu ärgern.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja, also dass wir da sicherlich auch nicht bevorteilt wurden. Gefühlt hat das ja jeder Trainer, einer besonders, aber gefühlt hat das ja jeder Trainer, dass er sich immer benachteiligt fühlt. Ich sehe halt, dass wir sehr junge Schiedsrichter haben in der Liga, die unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Also gerade dann auch hier in Osnabrück vor einer Kulisse, die so nicht gewohnt sind. Dann werden die dreimal bewertet. Also da ist ein Schiedsrichter beobachtet, dann sitzt da noch einer auf der Tribüne und noch einer am Fernseher. Und sobald ein Einwurf mal irgendwie 4 Meter zu weit vorne ist, dem Schiri wahrscheinlich auch ein Mumpe, kriegt er irgendwo einen Punktabzug. Und also
beim letzten Heimspiel waren sogar 3 auf der Tribüne gesessen, habe ich gezählt.
Ja, also das ist doch furchtbar. Also auch für die Schiedsrichter ist es auch wirklich nicht schön. Von daher, nee, ich würde es nicht machen wollen. Schiedsrichterei, von daher.
Musst du denn jetzt ein bisschen aufpassen für die Rückrunde? Wir kommen nämlich ja gleich, wir schauen ein bisschen voraus mit den Karten.
Ja, also ich...
Wie viel sind es momentan?
2?
2.
Ja. Wobei, also ja, ist dann so, auch wenn die Bank sich aufregt und der Schiedsrichter das nicht identifizieren kann, wer das denn jetzt genau war, dann kriegst du als Trainer ja in aller Herrgottsnamen, also das soll dann deeskalierend wirken, wurde mir gesagt.
Hat das bei dir nicht
eher genau das Gegenteil eigentlich der Fall, aber nee, also es waren meine ersten beiden gelben Karten als Trainer. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Und wirklich in Situationen, wo es in meinen Augen gar nicht angebracht ist oder angebracht gewesen ist. Aber gut, muss ich auch mitleben. Ist halt so.
Das größte noch nicht ausgeschöpfte Potenzial haben wir auf dem Zettel stehen.
Umschalten in die Offensive. Nach Ballgewinn.
Bedeutet generell auch mehr Tore.
Fangen wir erstmal mit Torchancen an.
Okay.
Und das Ziel für die Rückrunde?
Besser zu spielen und mehr Punkte zu holen als in der Hinserie.
Okay. Das waren unsere Fragen.
Mhm.
Aber
wir haben über Instagram auch noch ein paar Fragen von unseren Zuhörern eingesammelt.
Ist das jetzt so eine Art Pseudonym, dass ihr sagen könnt, die kommt ja nicht von uns, die Frage?
Nee, ich würde sagen, die allermeisten hätten wir auch ansonsten selber gestellt.
Ja, sag das doch, komm.
Wir starten mit der offensichtlichsten aller Fragen.
Ja.
Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gestellt, aber der Hörer fragt es so. Oder die Hörerin, ist der Aufstieg realistisch?
Ja.
Gut.
Zweite Frage von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Instagram. Was fehlt der Mannschaft zu einer absoluten Spitzenmannschaft?
Ich glaube, das sind tatsächlich nur Kleinigkeiten. Das ist nicht dieser eine Punkt, aber das sind Kleinigkeiten. Also ein Stück weit cleverer zu werden in Situationen. Also da spreche ich nicht nur davon, dass am Ende der Ball auch mal ins Tor muss, sondern auch im richtigen Moment mal ein taktisches Foul, vielleicht auch mal im richtigen Moment nochmal drauftreten auf den Ball. Ich glaube, wir hatten zwei Spiele, in denen wir wirklich schlechter waren, gegen Hoffenheim und gegen Verl. Und ansonsten sehe ich eigentlich einen Großteil der Spiele, wo wir mindestens ebenbürtig waren oder besser waren als der Gegner. Und dafür muss man sagen, haben wir eigentlich zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht.
Die dritte Frage ist, aus der Zuhörerschaft, steht Kania gegen Aachen in der Startaufstellung?
Ja, keine Ahnung. Wir haben zwar ein Glas hier, aber keine Glaskugel. Ja, meine Güte. Also, wir haben die ganze Trainingswoche noch vor uns. Ist gut möglich, aber kann noch viel passieren.
Und wird in der Rückrunde Lukas Jonsson im Tor stellen? Und wenn ja, warum?
Ja, ich habe es schon vorhin gesagt. 9-0. Absolute Benchmark in der Liga. Ja, klar, Johnny hat auch die ein oder andere Situation drin gehabt, wo er nicht gut ausgesehen hat. Wie die Feldspieler übrigens auch. Auch da gab es genug Spieler, die mal den einen oder anderen Bolzen drin hatten. Beim Torwart fällt es dann in der Regel gleich auf. Aber auch bei Johnny ist so, dass gerade Niki Sauter wirklich überragende Trainingsleistungen bringt. Und auch da zählt am Ende der Konkurrenzkampf. Also ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwie wild hin und her zu rotieren im Tor. Aber Sauti hat das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt schon im Training. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich so einen guten Torwart in der Hinterhand habe. Weiß aber auch eben um Johnnys Qualitäten.
Man muss auch sagen, wenn man das Spiel gegen Oberhausen gesehen hat, auch Mats Remberg, der macht ja ordentlich Druck im Training, aber hat auch da eine tolle Leistung gezeigt, ne?
Ja, also ich glaube, wenn ich einen Spieler benennen müsste, der den größten Sprung gemacht hat, dann wäre das Mats Remberg.
Mhm.
Kommen wir zu der nächsten Frage, die da lautet, wann hattest du das erste Mal das Gefühl, jetzt bin ich hier wirklich angekommen?
Auch am Mannschaftsabend. Nein, nee. Ach, es ist komisch. Manchmal kommt man an Orte, also jetzt ist es hier in Osnabrück mein Arbeitgeber, aber auch so. Manchmal geht man zu Besuch irgendwo hin oder keine Ahnung, du machst einen Austausch, ja, und manchmal fühlst du dich wohl. Und manchmal fühlst du dich dauerhaft so, als wenn du auch nur zu Besuch wärst. Und irgendwie war es hier so, also gerade Joe und auch Daniel Latkowski, aber vor allem Joe, in der Anfangszeit ist mir wirklich sehr, sehr einfach gemacht, sich hier wohl zu fühlen. Wir haben Staff, ein Funktionsteam, die wirklich sehr eng beieinander sind. Wir haben von Anfang an wirklich einen sehr guten Draht zueinander gehabt, auch außerhalb des Platzes viel Zeit miteinander verbracht. Es sind viele Jungs, viele junge Leute auch, die hier aus Osnabrück kommen oder eben in Osnabrück heimisch sind. Und das macht es einem wirklich sehr leicht.
Da hätte ich jetzt eine Anschlussfrage, bevor wir weiter zu den Fragen kommen, die eingereicht worden sind. Du kommst ja aus Vereinen, wo der Staff deutlich größer war. War das für am Anfang eine Umstellung, dass man eben gedacht hat, so okay, ich suche jetzt noch jemanden, der das und das macht? Oder hat es vielleicht sogar das Arbeiten ein bisschen erleichtert, weil man wusste, okay, ich habe hier die 2, 3, 4, 5 Leute, auf die verlasse ich mich und
ja,
das ist gut?
Genau, das ist der Fall. Also je weniger, desto besser. Ja, man analysiert ja dann auch als Trainer seine Stationen, die vorher da waren und die Umstände, in denen man gearbeitet hat. Und wenn man sich so seinen eigenen Happy Place basteln könnte, was man dann bräuchte und worauf man dann auch gerne verzichten würde. Und ich sag mal so, ich habe im sportlichen Bereich mit Daniel Latkowski und Joe und zwei Leute, mit denen ich mich wirklich auf Augenhöhe super austauschen kann, die ihre eigene Meinung haben, aber immer zu 100% dann auch zu dem stehen, was wir am Ende entscheiden. Und ich sag mal so, die banalste Entscheidung ist dann am Ende die Aufstellung am Wochenende, aber eben auch, wen wollen wir abgeben, wen wollen wir dazu nehmen, wie stellen wir uns vielleicht auch in anderen Bereichen auf, wo dann Daniel vielleicht eher den Hut auf hat oder Joe federführend in der Verantwortung steht. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dass jeder merkt, also sowohl die Spieler als auch alle im Umfeld, also zwischen uns passt nichts. Und das macht es schon mal sehr, sehr einfach, weil du da bei größeren Vereinen noch diverse Leute in diversen Gremien hast und nochmal Leute, die hier irgendwie einen Fuß mit in der Tür haben oder haben wollen zumindest. Und da ist bei uns schon eine sehr gute Trennung. Und was den weiteren Stuff angeht, wir spielen dritte Liga. Wir brauchen keine drei Videoanalysten und wir brauchen keine sechs Physiotherapeuten, sondern wir brauchen genau die Leute, die jetzt gerade da sind. Das reicht vollkommen und das sind kurze Entscheidungswege und wir sind sehr gut aufgestellt, was das angeht, in allen Bereichen vollkommen ausreichend.
Wie funktioniert eigentlich so diese alltägliche Arbeit dann mit Joe und Daniel Latkowski, die ja jetzt, es ist ja eine Struktur, die der VfL jetzt nicht ganz neu erfunden hat, aber die schon für einen Drittligisten jetzt ein bisschen ungewöhnlich ist, dass man hier diese zwei Direktoren hat, der eine eher für die Daten, der andere eher so für die Kabine. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie man sich das vorstellen muss, wie ihr da zusammenarbeitet?
Also vielmehr muss man sich eigentlich fragen, was wurde denn die letzten 10-12 Jahre gemacht? War da immer irgendeiner und der durfte dann entscheiden, wie er gerne möchte? Also ich meine, so wirkt es ja im Nachklang und da muss man auch ehrlich sein, so ist der Verein ja momentan auch aufgestellt. Also es sieht nicht so aus, als dass da mal, ich weiß jetzt nicht, welches Gremien wo welche Entscheidungs- und Befugnisse hat, aber es hat ja nie irgendjemand was gemacht. Also beim Stadion fliegt das Tribünendach ab. Unsere Trainingsbedingungen sind wie vor 15 Jahren. Also es tun immer alle so, der VfL gehört in die zweite Liga, getan dafür in den letzten 10, 12, 15 Jahren. Also ihr könnt das besser beurteilen als ich. Wurde anscheinend relativ wenig. Ich kann es zumindest nicht sehen. Also das muss doch normal sein, dass du einen starken Trainer hast, einen starken Sportdirektor und noch eine Person, die irgendwo auch das Bindeglied in den Verein ist und die sich darum kümmert, dass federführende Sachen, und da sprechen wir von Banalitäten, Platzpflege, Kaderplanung, Personalmanagement, auch im sportlichen Bereich. Also, wie wurde das denn vorher gemacht? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja nun mal die minimalste Anforderung, in der wir uns momentan befinden. Und unsere Zusammenarbeit, natürlich gebe ich meinen Input in die Kaderplanung und sage, der Spieler gefällt mir, das Profil brauche ich noch. Da sehe ich uns gut aufgestellt, weil Spieler XYZ auch vielleicht auf zwei Positionen spielen kann. Aber die übergeordnete Kaderplanung, die muss doch beim Verein sein. Also so gern ich das auch als Trainer hätte, die muss doch beim Verein sein. Also ich bin doch auch nicht blauäugig. Wenn es gut läuft, bin ich 3 Jahre hier. Aber die Spieler, viele Spieler und die Kader, die sind ja auch noch danach da. Also da kann doch nicht ein Trainer den Hut aufhaben. Genauso bei der Personalplanung. Also wer ist denn jetzt hier Co-Trainer, Physio, Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum? Wer soll da das Sagen haben? Wie soll die Struktur aussehen? Wie sollen die Inhalte aussehen? Da muss doch einer für verantwortlich sein, also jetzt dann Joe. Und nur so macht das Sinn. Und ich bin froh, dass wir einen guten Austausch haben, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben. Also gerade Joe kann sich natürlich sehr in meine Position, in meine Rolle reinversetzen. Und ich glaube, dass wir alle drei voneinander profitieren. Und das ist momentan sehr gutes Arbeiten, sehr konstruktives Arbeiten. Und ich sag mal, diese Kultur müssen wir uns auch beibehalten. Und da ist sich auch keiner zu schade, mal einen Schritt zurückzugehen und auch mal, sage ich mal, den Input des anderen über den eigenen zu stellen, um zu sagen, okay, dann probieren wir es halt so, wie du gesagt hast. Es kann auch funktionieren, auch wenn ich selber vielleicht anders machen würde.
Mhm. War das eine Voraussetzung dafür, diese Struktur, diese neu geschaffene Struktur für dich, hierher zu kommen eigentlich auch?
Naja, also letztendlich bin ich Trainer der Mannschaft. Also ich muss mich darum kümmern, dass dass die Mannschaft am Wochenende funktioniert, dass die Spieler sich entwickeln, dass wir gemeinsam einen guten Plan haben. Ich möchte mich eigentlich gar nicht zu sehr um Themen kümmern, die nicht in meinen Aufgabenbereich fallen. Aber klar, gerade der Austausch mit Joe, Daniel war damals ja nur, sagen wir so nebenher dabei irgendwo. Er ist ja erst später zum 1.8., glaube ich, dann fest dazugekommen. Gerade der Austausch mit Joe war schon ein entscheidender Grund dafür, dass ich einfach gemerkt habe, okay, da ist eine Person, mit der bin ich auf einer Wellenlänge, mit der kann ich mich gut austauschen. Und natürlich hilft mir das auch, dass er hier als Osnabrücker Legende irgendwo vielleicht auch den ein oder anderen Wind aus den Segeln nehmen kann, der vorher eben, also vorher, wie muss ich mir das vorstellen, standest du als Trainer vorher alleine in der Bütt und wenn es schlecht gelaufen ist, dann haben alle dich nach vorne geschoben und du bist derjenige gewesen, der dann auf dem alles abgeladen wurde? Ich weiß es nicht, also da stelle ich mir schon das ein bisschen anders vor.
Kommen wir vielleicht zur nächsten Zuhörerfrage. Wenn es eine Sache im Profifußball gäbe, die du gerne ändern würdest,
VAR abschaffen
wäre das. Ihr habt ja gar keine in der dritten Liga.
Ja, du hast auch allgemeine Profifußball gesagt.
Ja.
Also das ist jetzt wieder
gibt's
eine Frage
eine
aus unserer Instagram-Followerschaft.
Was ich konkret abschaffen würde?
Ändern. Du musst ja nicht nur was abschaffen.
Ja gut, ich finde, dass die Handregel mittlerweile einfach, es macht keinem mehr Spaß. Und früher, ich habe ja tatsächlich mal Schiedsrichterschein gemacht, früher stand da, ich glaube, als Punkt 1, war das Absicht. Grundvoraussetzung. Also wollte der Spieler absichtlich den Ball mit der Hand spielen. Und wenn man sich einfach da ein bisschen wieder entspannen würde, also wenn jetzt einer den Ball, der würde eigentlich Richtung Eckfahne gehen, der kriegt ihn aus gefühlt 20 Zentimeter mit 80 km/h in die Hand geschossen. Da weiß ich bis heute nicht, wie man auf die Idee kommt, im Sinne des Spiels, nicht nach Auslegung der Regel, da auf Elfmeter zu entscheiden. Ich habe das Gefühl, dass es auch deutlich weniger geworden ist und deutlich entspannter auch. Ich meine, was haben wir denn mittlerweile geschafft? Also wir haben geschafft, dass jedes Tor, das geschossen wird, wird erstmal danach gesucht, könnte das vielleicht irregulär gewesen sein. Und jedes Mal, wenn irgendein Spieler den Ball im 16er an den Körper kriegt, sage ich einfach mal, dann schreien alle im Stadion, jeder schreit Hand, Hand, Hand und irgendwelche Spieler rennen noch auf den Schiedsrichter zu. Also grundsätzlich ein entspannterer Umgang mit den Entscheidungen des Schiedsrichters, da ein bisschen respektvoller auch. Ich meine, wer macht denn die Schwalbe? Oder das macht nicht der Schiedsrichter, der Spieler macht die Schwalbe. Also da sollten wir schon irgendwie zusehen, dass wir alle wieder ein bisschen zusammenkommen und schon das auch so verstehen, dass wir in einem Boot sitzen und das kein Gegeneinander ist.
Elfmeter ist halt auch eine harte Strafe für ein völlig unabsichtliches Handspiel, manchmal.
Also manchmal geht ein Spiel oder meistens geht ein Spiel mit einem Torunterschied aus. Und so eine Elfmeterentscheidung, das versuche ich dann den jungen Spielern immer irgendwie so mit an die Hand zu geben. Also bei Elfmeter und roter Karte, da geht es nicht darum, kann ich das geben, sondern muss ich das geben? Muss ich das unbedingt geben? Und wenn man einfach, glaube ich, da ein bisschen entspannter ist, dann wird es allen leichter fallen.
Das wäre aber tatsächlich auch noch eine Frage. Ihr seid eine der wahrscheinlich ganz wenigen Mannschaften im Profifußball, die noch keine rote Karte kassiert haben und noch keinen Elfmeter gegen sich. Kann man sowas trainieren oder reicht das, wenn man den Jungs das immer wieder sagt, ey, bitte keine Elfmeter, keine rote Karte oder ist das Zufall?
Wir haben ja jetzt am Wochenende 2 Testspiele gehabt. Haben in beiden Testspielen, ich sag mal so, das ist ein gutes Timing, in beiden Testspielen einen saudämlichen Elfmeter verschuldet. Mhm. Auch da muss man einfach mal unseren Abwehrspielern ein Riesenkompliment machen. Also die Art und Weise, wie sie Schüsse blocken, ist von der Positionierung super, aber eben auch so Themen wie Armhaltung heutzutage richtig, richtig gut. Wir sind sehr clever im eigenen 16er bisher gewesen. Und wenn wir dann jetzt am Wochenende sehen, dann verschulden wir einfach durch einen Offensivspieler einen Elfmeter, den man so nicht verschulden darf. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die ganze Serie ohne Elfmeter gegen uns überstehen werden. Wir haben, glaube ich, auch erst 2 bekommen. Das hätte auch der eine oder andere mehr sein können. Ich kann mich aber auch in eine Situation erinnern gegen Duisburg, wo wir durchaus einen hätten gegen uns bekommen können. Ja. Also nochmal, war sehr, sehr gut bisher. Ist natürlich auch nicht irgendwie unnötig in Unterzahl zu geraten. Ist auch sicherlich vom Vorteil, jetzt irgendwie, dass wir das besonders trainieren. Nein.
Noch eine letzte Frage hier. Wie gehen Sie mit dem steigenden Erwartungsdruck um?
Ja. Also ich erwarte von meiner Mannschaft immer, dass sie Vollgas geben. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, dass wir es so angehen. Ich erwarte von meiner Mannschaft, wenn wir zurückliegen, dass wir das Ding nicht nur auf 1-1, sondern auch auf 2-1 für uns drehen wollen. Ich erwarte von uns selbst am meisten. Von daher kann mich ein Erwartungsdruck hier in Osnabrück in der dritten Liga in so einer Position, in der wir jetzt gerade sind, mit 32 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Also, möchte jemand mit Ulm tauschen?
Ich glaube nicht. Hatten wir letztes Jahr.
Ja. Also von daher, ich glaube, jeder kann sich noch an letztes Jahr erinnern. Die Jungs sollen weiter so Gas geben, die sollen weiter so die Sachen umsetzen, wie wir das bisher gemacht haben. Und unser Ziel ist es, eine noch bessere Rückserie zu spielen, uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Und was dann am Ende bei rauskommt, ich sag mal so, ich hoffe, jede Mannschaft in der Liga möchte aufsteigen. Also wenn du jetzt einen Trainer fragst und möchtest du aufsteigen, dann hoffe ich, dass jeder Trainer in dieser Liga sagt, ja, natürlich möchte ich das. Und ich glaube, es gibt Mannschaften, die haben deutlich höheren Druck und eine deutlich höhere Erwartungshaltung als wir, weil sie einfach einen viel größeren Etat haben, weil sie nochmal ganz anders Spieler auch jetzt in der Winterpause verpflichten. Und trotzdem mache ich uns nicht schlechter, als wir sind. Wir können da oben, sage ich mal, als Underdog, als Außenseiter, eine sehr, sehr ordentliche Rolle spielen und ich traue uns alles zu.
Es scheint ja auch so zu sein, dass das in der Anhängerschaft so wahrgenommen wird, dass man der Mannschaft und dem Verein durchaus auch zutrauen kann, tatsächlich wieder aufzusteigen.
Ja, ist doch schön. Das spricht ja für uns, dass wir eine gute Hinserie gespielt haben. Das muss uns aber auch Warnung und Ansporn genug sein, weiterhin mindestens genauso viel Gas zu geben. Wir müssen zulegen, wir müssen besser werden. So sind wir nur Sechster. Punkt, ist einfach so. Strich gemacht jetzt hinter die Hinserie. Und es gibt genug Gebiete, wo wir besser werden müssen. Wenn wir nicht besser werden, wird es nicht reichen.
Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was besser werden muss noch. Vielleicht wollen wir mal ganz kurz drüber sprechen, was ihr euch denn aus der Hinrunde mitnehmen müsst, als nochmal als Fundament.
Ja, das Mindset, unser eigenes Tor mit allem, was wir haben, zu verteidigen. A, in den taktischen Abläufen weiterhin so klar zu bleiben, dass es schwer ist, uns auszuspielen. Ganz schwer, sich Chancen gegen unseren geordneten Block zu erspielen. Und da sind alle gefragt. Auch das ist ja ein Teil der Wahrheit. Unsere Offensivspieler investieren natürlich auch extrem viel in die Defensivarbeit. Und ja, klar, ist das dann vielleicht der ein oder andere Korn gewesen, das ein oder andere Körnchen, was gefehlt hat an Power, an Energie, an Konzentration, um vielleicht vorne noch durchschlagskräftiger zu werden. Ich glaube, dass es keiner Mannschaft Spaß gemacht hat, gegen uns zu spielen. Wie gesagt, die beiden Spiele mit Ausnahme. Und das ist sicherlich unser größter Faustpfand, den wir unbedingt mit transportieren müssen in die Rückserie. Neben dem, und das ist nun mal so, alltäglichen, was wir jeden Tag an der Eilufshöhe leisten oder jetzt eben am Schinkelberg im Stadion, weil das ist nun mal das Fundament, das gelegt wird. Und das ist, gibt ja die schöne Bild mit dem Eisberg, also die kleine Spitze, die am Wochenende oben rausragt, das ist das, was jeder sieht. Trotzdem, da hängt eine Menge Arbeit dahinter, nicht nur von der Mannschaft, auch von meinem Staff, medizinische Abteilung, die top ist, Videoanalyseabteilung, die Tag und Nacht gefühlt irgendwie Gehirnschmalz investiert, Co-Trainer, die permanent on fire sind, sich nochmal Übungen ausdenken, nochmal optimieren, nochmal individuell arbeiten. Also da haben wir schon ein gutes Team zusammen und auch für die und für uns gilt, wir können noch mehr.
Hm. Jetzt steht am Samstag das erste Spiel an, der Rückrundenstart bei Alemannia Aachen am neuen Tivoli. Ist es für dich eigentlich das erste Mal, dass du da im neuen Stadion bist? Den alten kennst du ja wahrscheinlich.
Ja, wir hatten tatsächlich, als ich noch bei St. Pauli gespielt habe, das kuriose Vergnügen, das letzte Spiel am alten Tivoli zu haben. Mit einem 3:1 Auswärtssieg und den neuen Tivoli ein paar Monate später zu eröffnen. Und dann haben wir 5:0 gewonnen.
Ja, dann. Hey, das ist ja eine Top-Bilanz.
Steht einem Auswärtssieg am Wochenende nichts entgegen.
Okay, quasi schon Haken dahinter machen.
Jetzt hast du dir selber Druck gemacht.
Ich sag ja, ich mache mir selbst am meisten Druck.
Ja. Ja, was erwartet euch dort, abgesehen von einem für die Liga vergleichsweise großen Stadion? Aber was bringt der Gegner so mit?
Ja, es ist bisschen schwerer abzusehen tatsächlich. Sie haben ja relativ früh in der Serie dann auch schon den Trainer gewechselt. Jetzt mit Mersatzen Dembegovic, jemand, der bis Winter da versucht hat, Struktur reinzubringen, glaube ich, jetzt auch die Pause genutzt hat oder gerade dabei ist, die zu nutzen, um auf eine Viererkette dauerhaft umzustellen. Dementsprechend gehen wir mal davon aus, dass sie eher mit einer Viererkette agieren werden, holen jetzt auch gerade nochmal neues Personal dazu, haben natürlich mit Mika Hanratzen ihren, sag ich mal, wichtigsten Spieler, Kapitän, der dauerhaft ausgefallen ist, der auch erst im Februar zurückkommt. Also ja, ist eine Mannschaft, die sicherlich etwas schlechter dasteht, als sie selbst gehofft haben. Standort, der ähnlich wie hier in Osnabrück natürlich sehr traditionell ambitioniert unterwegs ist. Wird ein geiles Spiel. Ich glaube auch eine Top-Atmosphäre da. Tivoli ist ein tolles Stadion, tolle Fans, ist immer ordentlich was los.
Es wird, glaube ich, noch Vereinsjubiläum gefeiert am Wochenende insofern.
Ja.
Und es kommen, Stand jetzt, mindestens 2300 VfLer mit. Auch was in der Hinrunde schon eine Bank war, ne? Euer Auswärtssupport. Ja,
absolut. Also gerade wenn man dann zum Beispiel die Unterstützung in Ulm sieht an einem Freitagabend, also das wissen wir schon. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen freut es mich auf der einen Seite sehr, dass wir die Auswärtsfans häufiger dann auch sehr, sehr glücklich zurückfahren lassen konnten. Aber ich würde mir dann eben auch für alle Heimfans wünschen, dass wir da schon nochmal eine Schippe drauflegen und auch häufiger sie dann mit einem Lächeln auch das Stadion verlassen können.
Ja. Das war doch eigentlich ein schönes Schlusswort, Malte, oder? Was meinst du?
Finde ich auch. Wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde durch.
Fast eine Punktlandung. Und
damit könnten wir es dann eigentlich auch bewenden lassen. Wir können Danke sagen. Oder hast du noch was?
Nee, danke, das können wir gleich sagen. Aber vorher würde ich noch ganz gerne sagen, dass wir natürlich auch wieder nicht nur mit dem Podcast starten, sondern mit unserem Video-Interview nach den Spielen des VfL, wie ich es sehe. Und wir haben nämlich, der Gast steht schon fest für Sonntag. Daniel Flottmann kommt zu uns und da analysieren wir natürlich den hoffentlich Sieg gegen Aachen. Das Triple dann von Timo Schulz.
Genau. Jetzt sagen wir Dankeschön für den Besuch. Danken auch unseren Zuhörern für die guten Fragen, denke ich mal. Hoffen, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. In 2 Wochen sind wir wieder da. Den Gast haben wir jetzt noch nicht, aber wir werden uns bestimmt was Gutes einfallen lassen.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Ciao.
Ciao.